Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiarash Hosseinpour. Eine weitere Folge von Hoss und Hopf. Mein lieber Kian, wie geht's, wie steht's?
Danke, Philipp. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich bin, ich habe seit etwas mehr als 2 Wochen mir endlich einen Personal Trainer geholt. Nicht, dass ich nicht selbst auch trainieren kann, aber einfach, um diese Verlässlichkeit zu haben, es einfach zum Zeitpunkt auch zu tun. Ich brauche das manchmal. Ich brauche die Verlässlichkeit, dass ich jemand anderem zugesichert habe, das ist ein Termin, da treffen wir uns, da trainieren wir. Und jetzt war ich 2 Wochen wirklich mit heftigsten Muskelkater. Ich konnte nach dem Beintraining konnte ich nicht mehr laufen. Und der ist noch leicht mit mir angegangen, aber der hat mich halt, der nimmt es halt ernst. Und Oberkörper genauso und stöhnend aus dem Bett, morgens da immer raus, hey, wie wenn ich irgendwie schon 80 wäre oder so. Und jetzt merke ich aber die Effekte einfach, das hat einfach, muss ich dir ja nicht sagen, einen sehr, sehr positiven Effekt auf den ganzen Körper und den Geist, wieder regelmäßig im Training zu sein, wieder Gas zu geben, hast du einfach mehr Energie für den Tag.
Absolut, Lebensgefühl, das ist die Nummer 1. Deswegen körperliche Bewegung und Training ganz wichtig, nicht nur um besser auszusehen, sondern man fühlt sich auch viel, viel besser. Ich versuche auch gerade wieder in die Routine reinzukommen, da ist eben so ein Arschtritt von einem Personal Trainer ganz gut, weil der ist dann da, dann musst du kommen, musst du auftreten, du kannst ihn ja nicht absagen. Und ja, interessant, aber du hast heute ein sehr auch kontroverses Thema mitgebracht, Philipp, wo ich, yep, als ich das erste Mal von gehört habe, gesagt habe, ja, das kann doch gar nicht sein, mir das dann angeschaut habe und das Gefühl hatte, so ein bisschen, was da abläuft im Bundestag oder was für Aussagen da getroffen werden, das ist wie in so einer Parodie von der Politik. Aber es scheint wirklich, ja, so zu sein. Und deswegen denke ich, ist ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen, das mal beidseitig auch beleuchten. Und erzähl mal, Philipp, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Ja, es ist leider überhaupt keine Parodie, sondern bitterer Ernst. Wir merken ja in den letzten Monaten, je mehr die Umfragewerte der Ampelregierung fallen, ja, was ja ein tägliches Geschehen ist, desto mehr sind sie damit beschäftigt und ernsthaft motiviert auch, den politischen Gegner zu bekämpfen. Und das nicht mehr nur mit den, sage ich mal, den normalen Mitteln des Rechtsstaates, sondern das wird, die Bandagen werden jetzt immer härter, ja. Und immer mit dem Vorsatz, die Demokratie muss geschützt werden. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Und die Mittel, die genutzt werden, um scheinbar die Feinde der Demokratie zu bekämpfen, sind selbst höchst undemokratisch. Ist nicht nur meine Meinung, sondern ist auch die Meinung vieler Verfassungsschutzexperten, also Verfassungsrechtler, anderer Politiker, anderer Parteien, und genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir sprechen über das sogenannte Demokratiefördergesetz und dann über DSA. DSA ist auf europäischer Ebene und bedeutet Digital Service Act. Was sind diese Dinge und ist dabei unsere Meinungsfreiheit und unsere freie Meinungsäußerung in Gefahr? Schauen wir uns doch das Ganze erstmal an. Ich bin ja auch froh, jetzt, nachdem wir hier schon länger das Ganze geresearched haben, wirklich tief ins Thema reingegangen sind, das werden wir auch nachher, um da wirklich mal drüber zu sprechen, wollen wir gerade mal hier uns die Medien aktuell anschauen, weil die das jetzt auch aufgenommen haben, worüber ich auch sehr froh bin. Da muss ich sagen, mein Beifall an die Bild-Zeitung, ja, die oft gescholten wird, aber hier ist sie, wie ich meine, spot on. Sie stellt hier in einem Bericht von Hans-Jörg Wehlewald vom 18.03. ganz klar die Frage, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Streit um Regierungspläne, die an DDR-Zeiten erinnern. Also Zeiten der Diktatur. Obwohl sie uns ja vor der Diktatur schützen sollen. Ja? Es sind ja demokratiefördernde Dinge, die hier scheinbar von sich gehen. Ja? Ich lese jetzt gerade mal vor, bevor wir dann auf unser eigenes Research gehen und das Ganze aufnehmen, weil das ist sehr wichtig, um auch zu sehen, das ist nicht nur unsere Meinung hier, sondern das sehen viele andere Leute auch. Sie wollen die Demokratie fördern und schränken mit ihren Plänen nach Ansicht von Kritikern die Freiheit ein. Familienministerin Lisa Paus, der Grünen, und Innenministerin Nancy Faeser, der SPD. Viele werden Nancy Faeser wahrscheinlich noch kennen. Wir hatten ja damals, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattgefunden hat, da ist ja Nancy Faeser mit einer Armbinde aufgetreten, ja, auch so ein altes deutsches Fetisch, die Armbinde, mit den Regenbogenfahnen, wissend, dass die das in Katar nicht gerne sehen und wollte da quasi denen zeigen, dass die deutsche Ideologie in Katar, wo die Katar die Gastgeber sind, da wollte sie eben so ihre eigene Denkweise zeigen. Das ist Nancy Faeser. Ich lese mal hier vor. Eine Schülerin teilt bei TikTok ein Schlumpfvideo mit AfD-Bezug. Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Und sie schreibt außerdem, ganz skandalös, Deutschland sei für sie nicht nur ein Ort, sondern Heimat. Kian, ich weiß nicht, hast du davon gehört in den letzten Tagen? Das war groß in den Medien, dass so eine Schülerin Besuch von der Polizei bekommen hat in der Schule, weil sie scheinbar auf TikTok ein Video gepostet hat, welches pro AfD ist.
Ich habe es jetzt in diesem Artikel mitbekommen, aber vorher nicht, ne.
Ja, also klar, ich meine, du kriegst es wahrscheinlich auch in Dubai nicht so mit, was hier abgeht, aber das war groß in den Medien, wurde besprochen, wird auch nach wie vor bundesweit besprochen, was auch gut ist, denn ja, lesen wir einfach mal weiter, was denn da so passiert ist. Die Folge: Der Schuldirektor ruft den Staatsschutz, drei Polizisten führen das Mädchen aus dem Chemieunterricht ab zur Gefährderansprache und raten der Schülerin, derlei Posts künftig zu unterlassen, Zitat, zu ihrem eigenen Schutz. Also eine Gefährderansprache ist normalerweise etwas, das gemacht wird, beispielsweise, wenn die Polizei früher in Berlin, als die Hells Angels gegen die Bandidos noch einen Bandenkrieg geführt haben, wo Menschen getötet worden sind, schwer verletzt worden sind, die sich gegenseitig abgestochen haben und so weiter, und die das mitbekommen haben, dass beispielsweise ein Anschlag geplant war auf jemand anderen oder sonstige schwere Straftaten, dann ist die Polizei gekommen, hat eine Gefährderansprache gemacht, hat gesagt, hör zu, wir wissen, was hier Sache ist, und hat zu dem anderen gesagt, hör zu, wir haben Informationen, dass du in Lebensgefahr bist. Das ist eine Gefährderansprache. Dass man zu einem Mädchen in die Schule geht und ihr sagt, lass das besser mal bleiben, ein Video auf TikTok aufzunehmen, das scheinbar aussagt, dass sie ihre Heimat mag und dass sie pro AfD ist, war bisher noch nicht bekannt. Der Fall von Ende Februar beschäftigt inzwischen Parlament und Landesregierung. Sollte er auch, finden Verfassungsexperten, denn hinter der Gesinnungsprüfung der Schülerin steckt System. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will mit einem neuen Aktionsplan, Zitat, Rechtsextremismus ganzheitlich und frühzeitig bekämpfen. Heißt konkret, schon wer sich radikal äußert, den Staat oder seine Politik bei Facebook oder Instagram in Frage stellt, steht unter dem Verdacht der rechten Hetze und wird zum Verdachtsfall für den Staatsschutz. Das ist ja straight out a totalitäres Regime, was wir hier lesen. Ja? Also nicht mal mehr irgendwie beschönigt, nicht mal mehr so halb, sondern ich möchte es hier nochmal ganz klar sagen. Wer sich radikal äußert, also irgendeine radikale Meinung, und wer auch immer nachher entscheidet, was radikal ist, wer beispielsweise sagt, der Staat wird geführt von inkompetenten Idioten, die diesem Land mehr Schaden zufügen als Gutes tun, der hat wahrscheinlich jetzt eine radikale Äußerung getätigt und sollte jetzt möglicherweise schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil er sich sehr kritisch dem Staat gegenüber geäußert hat. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang beschreibt das so, Zitat, wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Sehr nebulös. Was ist eine Grenzverschiebung? Wir müssen aufpassen, dass sich Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Zitat Ende. Überschrift der neuen Gangart gegen selbst definierte Verfassungsfeinde ist die Delegitimierung des Staates. Also wenn du quasi sagst, dieser Staat ist schlecht, er muss weg, er richtet viel Schaden an, dann delegitimierst du diesen Staat bereits und dann kommst du schon ins Visier des Verfassungsschutzes. Ein brandgefährliches Spiel mit der Meinungsfreiheit warnen Verfassungsexperten. Also Experten unserer deutschen Verfassung nennen das ein brandgefährliches Spiel. Was Frau Faeser hier verfolgt, ist pure Ideologie und verfassungswidrig, sagt Staatsrechtsexperte Rupert Scholz, 86, der CDU, zu Bild am Sonntag. Zitat, sie delegitimiert die Meinungsfreiheit, das Kernrecht unseres demokratischen Rechtsstaates. Also das, was hier eigentlich bekämpft werden sollte, scheinbar die Demokratiefeinde, wird mit Mitteln getan, die per se selbst demokratie- und verfassungsfeindlich sind. Der Begriff der Delegitimierung des Staates müsse ganz schnell wieder vom Tisch, so Scholz. Jedem Bürger stehe es zu, Zitat, die Politik der Ampelregierung zu kritisieren. Wer diese Haltung diffamiert, der ist im Grunde auf dem Weg zurück in die SED-Diktatur der DDR. Dort wurden die Menschen auch diffamiert und verfolgt mit dem Vorwurf der staatsfeindlichen Hetze. Das hier von einem Verfassungsschutzexperten, der selber sagt, wir sind auf dem Weg zurück in die SED, das ist also die DDR-Diktatur.
Okay, Philipp, ich würde dich mal ganz kurz hier unterbrechen, weil du hast jetzt schon vieles gesagt für mein Verständnis und wahrscheinlich auch für das Verständnis der Zuschauer. Also du hast jetzt einmal diesen Fall dieses Mädchens genannt, das ein Video auf TikTok geteilt hat und dann rausgezogen wurde vom Unterricht, wo dann der Direktor Polizisten hergerufen hat, den Staatsschutz hergerufen hat. Das ist erstmal separat von dem anderen Thema, worum es jetzt hier geht, und zwar dieses neue Demokratieförderungsgesetz, was jetzt im Entwurf veröffentlicht wurde, im ersten Entwurf, aber noch nicht final durch ist. Zudem haben wir aber Aussagen von den Personen, die das so den Entwurf mit dran gearbeitet und veröffentlicht und durchbringen wollen. Das ist zum einen die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und auch der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Richtig?
Haldenwang ist das ausführende Organ im Sinne des Verfassungsschutzes, welche dann die Personen beobachten soll. Und Nancy Faeser ist die Frau, die das Ganze auf den Weg gebracht hat.
Lass uns vielleicht mal, weil das hat mich auch bei dem Thema erstmal interessiert, bevor wir in die Kritik des Ganzen reingehen. Ich denke, man erkennt ganz klar, wie stark dieses Thema kritisiert wird mittlerweile, aber worum es eigentlich geht. Es geht um dieses Demokratieförderungsgesetz, was rauskommen soll. Worum geht es in diesem Gesetz eigentlich? Wollen wir da vielleicht erstmal drüber sprechen?
Dann gehe ich da gerne mal darauf ein. Das ist auch hier im Artikel direkt darunter, nicht minder umstritten, das Demokratiefördergesetz. Das Demokratiefördergesetz, das Innenministerin Faeser gemeinsam mit ihrer grünen Kollegin Lisa Post durchsetzen will, nach kaum überprüfbaren Regeln werden politisch einwandfreie Projekte mit staatlicher Förderung bedacht, vor allem grüne, linke und antirechte Vereine. Also mal ganz kurz. Es sollen also mit Steuergeldern Institutionen gefördert werden, unser aller Steuergeldern, die nachher wiederum unsere Meinungsfreiheit beschneiden. Das ist für mich die Definition des Wortes pervers. Konservative Gruppen dagegen gehen in den Förderungen häufig leer aus, kritisiert Bundestagsvize Wolfgang Kubicki der FDP. Verfassungsexperte Professor Volker Böhme-Nessler gegenüber Berlin Direkt. Man hat das Gefühl, Frau Faeser ist auf einer Mission. Sie kämpft gegen den Rechtsextremismus und alles, was im Weg steht, wird beiseite geräumt. Staatsrechtsexperte Josef Franz Lindner, Uni Augsburg, Zitat, es besteht die Gefahr, dass schon zugespitzte Kritik an der Regierung, Politik und Staat ein Fall für den Verfassungsschutz wird, aber der Regierung kommt eine solche Deutungshoheit nicht zu. Faesers wehret den Anfängen, könnte sich allzu leicht zum Prinzip im Zweifel gegen den Angeklagten verdrehen. Tatsächlich nennt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht unter anderem Gegner der Corona- und Klimapolitik als mögliche Zielobjekte der Überwachung. Also Akteure des Phänomenbereichs. Also Menschen, die damals gewarnt haben, gesagt haben, als Beispiel, nein, lasst euch nicht impfen, das hat viele Nebenwirkungen, auch sehr schwere Nebenwirkungen, während uns die Politik in Person eines Herrn Lauterbach gesagt hat, nein, nein, die Impfung, die schützt vor Ansteckung und die hat keine Nebenwirkungen, die Impfung ist sicher, was sich nachher dann nachweislich als falsch rausgestellt hat. Diese Leute sollen also beobachtet werden, weil sie dann sogenannte Corona-Leugner sind. Derlei Wortwahl kennt auch FDP-Politiker Gerhard Baum 91 nur zu gut. Der Ex-Innenminister von 1978 bis 1982 kippte einst den radikalen Erlass gegen verdächtige Anwärter aus dem öffentlichen Dienst. Baum zu Bild am Sonntag: Eine allgemeine Gesinnungsschnüffelei darf es nicht geben. Ich habe in meiner Amtszeit den radikalen Erlass abgeschafft, der eine große Zahl, vor allem junger Menschen, unter Generalverdacht stellte. Wir müssen dem Staat nicht beweisen, dass wir Demokraten sind, auch dann nicht, wenn wir staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Also, Kian, hochbrisantes Thema. Ich bin sehr froh, dass wir uns dem heute widmen und hier in die Fahrspur wieder reinkommen. Wirklich, das ist für mich ein hochbrisantes Thema. Ich lebe noch in diesem Land. Ich spreche ja selber mit sehr vielen Kunden von uns, viele von denen auch aus der ehemaligen DDR, aus Ostdeutschland, die mir immer wieder sagen, ich bekomme Flashbacks. Ich habe Déjà-vu-Erfahrungen aus der Vergangenheit, weil sie sagen, dass die aktuelle Regierung, die ja vorgibt, sie sei so daran bemüht, daran gegen die Demokratiefeinde zu kämpfen, selbst immer mehr demokratiefeindliche Gesetzeserlasse bringt und immer mehr die Menschen einschränkt in der Meinungsfreiheit.
Okay, um jetzt hier mal den Bogen zu spannen, wir haben jetzt viel aus diesem Bildartikel gelesen. Worum geht's hier überhaupt? Was wird hier kritisiert? Erstmal, Demokratieförderungsgesetz. Das Gesetz an sich ist noch nicht durch. Das wird auch schon seit mehreren Jahren diskutiert und war auch ursprünglich in der Großen Koalition geplant, wo sich die Union damals quergestellt hat. Warum? Hier Zitat aus der Tagesschau: Sie fürchtete, es könne linksextremistische Gruppierungen gefördert werden. Also, okay, das lassen wir mal so stehen. Jetzt stand das Ganze wieder im Koalitionsvertrag der SPD, Grünen und FDP. Und wurde jetzt vor allem durch Nancy Faeser und Lisa Paus gepusht in letzter Zeit. Jetzt Ende 2022 vom Bundeskabinett beschlossen, 2023 haben wir den Gesetzentwurf bekommen und jetzt die Veröffentlichung zuletzt am 16. März 2023 mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismus, Prävention und politischen Bildung. Ich lese mal daraus vor. In den vergangenen Jahren haben insbesondere die rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten immer weiter zugenommen. Daneben zeigen unter anderem Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Querfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und Extremismen wie Rechtsextremismus, islamischer Extremismus, Linksextremismus sowie Hass im Netz, Desinformation und Wissenschaftsleugnung und die gegen das Grundgesetz gerichtete Delegitimierung des Staates die Vielzahl demokratischer und menschenfeindlicher Phänomene auf. Aus dem Entwurf ist außerdem: Die gesetzliche Verankerung gewährleistete die notwendige Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundene nachhaltige Absicherung der Maßnahmen im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung. Also, es sollen in diesem Gesetzesentwurf finanzielle Mittel aufgewendet werden. Das ist das, was ich dem entnehmen konnte, um sogenannten NGOs, Nichtregierungsorganisationen, zur Verfügung zu stellen, die dann entgegenwirken in Sachen Prävention gegen Feinde der Demokratie. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Habe ich das richtig verstanden, Philipp? Würdest du sagen, ich habe das...
Ja, also du hast hier einiges aufgezählt, gegen was es alles gibt, was es alles für Extremismusformen gibt. Ich dachte gerade, das müssen jetzt aktuell mehr sein, als es jetzt wahrscheinlich offizielle Geschlechter in Deutschland gibt, weil was du da alles aufgezählt hast. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel und sehr weit gefasst. Ja, also da können sehr, sehr viele Aussagen in sehr viele Richtungen reingehen, die nachher, wo du nachher unter Beobachtung stehen könntest.
Da steht erstmal sehr, sehr viel. Ich finde auch dieser Fokus, das sind ja so die zwei Kritikpunkte, die ich einfach als jemand, der sich das neutral anhört, unabhängig jetzt von den Aussagen, weil eigentlich die Aussagen sind noch mal problematischer als der Entwurf, weil der Entwurf ist sehr vage. Das an sich ist auch schon ein Problem, würde ich persönlich sagen. Oder ich sehe da Kritik auf jeden Fall. Weil die Intention auch hier vielleicht noch mal ganz oben, ein Zitat von Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU: Nicht alle Feinde des Rechtsextremismus sind automatisch die Freunde unserer Demokratie. Und man muss sich Gedanken machen, wenn so ein Gesetz rauskommt, wem hilft das? Ist das, bekämpft das erstmal nur das, was man bekämpfen will, Extremismus? oder öffnet es potenziell die Tür für etwas anderes? Und da das Gefühl, was ich kriege, ist, es zielt hauptsächlich auf Rechtsextremismus, während dann zum Beispiel linksextremistische Tendenzen kaum thematisiert werden. Und wir wollen ja in einer Demokratie, wenn man überhaupt den Extremismus dahingehend angreifen möchte oder verhindern möchte, dass beide Seiten gleichermaßen kritisch betrachtet werden, unabhängig von der politischen Ausrichtung. Das ist, würde ich sagen, der erste Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt, und das finde ich ist das Schwerwiegendste daran als Außenstehender, ist, die Regierung entscheidet, welche Organisationen gefördert werden. Das heißt, am Ende des Tages bei so einem Gesetz sitzt ein Beamter, der selber in der Regierung ist, also eine mit der Politik, mit einer politischen Partei dort gelandet ist, der dann in dessen Ermessen es dann liegt, zu entscheiden, welche Nichtregierungsorganisationen Gelder bekommen, gefördert werden und welche nicht. Das heißt, die Ausführung des Gesetzes, was demokratisch ist und was die Demokratie fördert oder nicht, macht dann ein Beamter, der selber ganz eindeutig eine politische Gesinnung hat. Und das ist dann, finde ich, etwas, das macht für mich keinen Sinn in einer Demokratie. Weil dann läufst du eben der Gefahr aus, unabhängig jetzt gerade die Ampelregierung, angenommen, dieses Gesetz steht aus und es kommt eine ganz andere Regierung ran und die hat dann dieses Gesetz als Grundlage, die kann das ja genauso instrumentalisieren mit ihrer Gesinnung. Das heißt, die Regierung kann sich selber helfen, indem sie Gelder nimmt und dann über das Gesetz offiziell an Organisationen gibt, die dem vielleicht gut gesinnt sind, unter dem Rahmen des »Wir wollen nur die Demokratie fördern«.
Ja, ich würde hier noch weitergehen, Kian, denn du sagtest, das ist ja auch die offizielle Angabe, die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ja, es ist ja immer das größte Problem in Deutschland, ist der Rechtsextremismus. Okay. Hier geht es noch viel weiter. Hier geht es darum, dass eine Kultur und ein Umfeld der Angst geschaffen werden soll, wie es in der DDR, und das war ja auch die Kritik mehrerer Verfassungsexperten, dass man sich nicht mehr traut, etwas zu sagen. Wir haben das ja hier schon in Deutschland. Viele Leute, warum sagen die uns die ganze Zeit, wow, wie mutig ihr seid, das noch auszusprechen? So einen Satz sollte es in einer lupenreinen Demokratie gar nicht geben, dass man Mut haben muss, etwas auszusprechen, ja, brisante Themen auszusprechen. Warum wird das so oft gesagt? Warum wird uns so oft gesagt, ja, dass ihr da noch euch so hinstellt, ja, dass dieses Umfeld, dass man vorsichtig ist, was man sagt, das gibt es bereits und es soll dadurch nur noch mal massiv verstärkt werden. Ja. Und das ist immer schon ein klares Anzeichen gewesen, totalitärer Züge, also genau das, was es vorgibt, zu bekämpfen. Und ich möchte hier mal auch direkt was vorlesen, eine weitere Stimme von unserem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki, der FDP, der hat gesagt, er hält die Faeser-Pläne für verfassungswidrig. Zitat, aus dem Kampf gegen rechts scheint ein Kampf gegen das Recht zu werden, so Kubicki zu Bild. Zitat, ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine sozialdemokratische Innenministerin selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Mit der Delegitimierung staatlicher Institutionen kann Kritik am Handeln staatlicher Akteure nahezu beliebig in die Nähe der Staatsgefährdung geschoben werden. Wenn man sich das mal klar macht, was hier gesagt wird, also die Frau, die vorgibt, die Demokratiefeinde zu bekämpfen, die also die Demokratie schützen will, so sagt sie es, wird hier selbst als die Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Ich kann das selbst nur so unterzeichnen. Jeder, der versucht, daran rumzuwerkeln, dass Kritik am Staat nicht mehr erlaubt sein soll, der zeigt erstens, wie schwach dieser Staat geworden ist, dass das einzige Mittel, sich noch zu behelfen, dieser Millionen unzufriedener Bürger mit diesem Staat, es ist, das zu kriminalisieren und die Menschen in Angst zu halten, dass sie einfach ihren Mund halten, dass sie ihre Sorgen, ihre Ängste runterschlucken und dazu nichts mehr sagen. Ja, man kriminalisiert sie, dass man in den Raum reingeht, dass man sich nicht mehr traut, mit wem kann ich noch reden, werde ich vielleicht verraten, so wie es in der DDR früher der Fall war. Ich finde das alarmierende Signale, die hier gerade stattfinden.
Ich finde es halt eben auch sehr, sehr bedenklich, dass durch so eine vage Formulierung viel Raum offen ist für Ausübung dieses Gesetzes, so wie man es möchte. Und dann eben auch von der Regierung selber und nicht über den Weg, den wir aktuell haben. Da hatte ich dich ja persönlich darauf angesprochen, habe gesagt, Philipp, wie ist es denn aktuell? Wir haben doch Gesetze, die so eine Hetze theoretisch illegal machen, richtig?
Genau, aber eben gegen beispielsweise gegen Minderheiten oder also der Volksverhetzungsparagraf quasi, wenn du jetzt irgendwas sagst gegen irgendeine Volksgruppe oder so etwas Verhetzendes. Ja? Ich finde, das ist schon für mich problematisch, weil es auch ausgelegt werden kann, dass du teilweise nicht mehr Offensichtliches kritisieren darfst. Aber was ja jetzt dazu kommt, ist nicht, dass ich sage, was weiß ich, dieser Ausländer ist so und so oder ich denke so und so darüber oder irgendeinen Vorwurf machst, sondern dass der Staat, der eigentlich den Bürgern dienen sollte, nicht die Bürger dem Staat, das haben ja viele Leute schon vergessen, dass dieser Staat per se schon nicht mehr kritisiert werden darf, da du ihn sonst delegitimierst und dann, sollte das der Fall sein, bereits unter Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes, namentlich des Verfassungsschutzes kommst.
Genau, und das ist, würde ich sagen, auch das Hauptproblem an dem Ganzen, dass man hier ganz vage Gesetzesentwürfe präsentiert, dann ganz klar Aussagen fällt neben den Gesetzesentwürfen, die problematisch sind und potenzielle Einschränkungen zur Meinungsfreiheit bringen. Ich glaube, die Meinungsfreiheit und Pluralismus sind das Wichtigste in einer Demokratie. Und wenn man hier versucht, das in irgendeiner Weise einzuschränken oder eine gewisse Partei oder eine gewisse Richtung zu pushen oder der Regierung überhaupt die Möglichkeit gibt, dort reinzufuschen, ich glaube, das sollte nicht passieren. Ich glaube, und das kann sehr, sehr stark ausgenutzt werden von wem auch immer, der dort in der Regierung sitzt. Und da gibt es jetzt nochmal einen Artikel, den du mir auch geschickt hast, den ich auch interessant finde. Da kritisiert nämlich Kubicki den Ampelplan zur Meinungsfreiheit. Hier laut Bild, Titel: Faeser verfällt in autoritäre Denkweise. Ich zitiere: Um Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker ganzheitlich und frühzeitig zu bekämpfen, zieht Bundesministerin Faeser ganz neue Seiten auf. Demonstranten, Facebook- oder Telegram-Nutzer, die den Staat verhöhnen, sollen es mit einem starken Staat zu tun bekommen, so die SPD-Politikerin. Also hier, um mal kurz einzuhaken, da geht es darum, Meinungsfreiheit, den Staat kritisieren. Was bedeutet verhöhnen? Wer entscheidet, was verhöhnen ist, was okay ist, was nicht ist? Wenn man einfach nur Kritik am Staat äußert, ist das dann direkt verhöhnen und potenziell mit irgendwelchen Konsequenzen zu folgen? Ich lese mal weiter. Auch ihr Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, CDU, will Sprach- und Denkmuster ins Visier nehmen, die sich der Delegitimierung des Staates schuldig machen. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, was ist darunter zu verstehen? Und ich muss hier auch ganz klar sagen, Verhöhnung, also mal ganz deutlich zu sagen, wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Diese Leute gehören verhöhnt. Das gehört zum Beispiel auch zu Satire, dass man im Zweifelsfall verhöhnt wird. Jeder von uns wird mal verhöhnt. Wir wurden auch schon in anderen Videos verhöhnt oder durch die Presse verhöhnt. Ja, das rechtfertigt noch lange nicht, dass jetzt dadurch irgendein Reporter, weil er beispielsweise lang mich verhöhnt hat, weil er sich lustig macht über irgendetwas, dass das jetzt in einen Raum gestellt wird. Oh, wenn ich jetzt aber Staatsbediensteter wäre, dann solltest du vorsichtig sein, was du da sagst, ne? So, geht alles so radikal ins Totalitäre rein, dass man sagen muss, hier wird die Maske schon runtergenommen. Und Kian, das geht alles noch viel weiter. Wenn wir uns das mal anschauen, im Jahr 2022, als die sogenannte Reichsbürger-Razzia kam, ja, also da ein paar Leute, scheinbar zwei bis drei unter Waffen, scheinbar ernsthaft versucht haben, den Staat zu putschen, ja, und ihre eigene rechte Regierung an die Macht zu bringen. Da kam es zu einer Reporterfrage damals. Damals fragte ein Reporter Innenministerin Nancy Faeser, die Frage war, was kann die Politik tun, um die Radikalisierung von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu verhindern? Also Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Sie sagte darauf Folgendes: Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass wir präventiv tätig sind. Das fängt natürlich ganz früh an, in den Schulen, in den Kindertagesstätten, dass wir Menschen stärken, dass wir ihnen auch nahebringen, sich in vielfältigen Quellen zu informieren und nicht nur einer Quelle zu glauben. Nur das ist alles durch soziale Medien, durch einseitiges Informieren im Internet nicht leichter geworden. Ich glaube, es wird niemand daran zweifeln, dass die Demokratie die beste Staatsform ist und dass wir dafür eintreten und diese Demokratie auch gegen Verfassungsfeinde und diejenigen, die sie umstürzen wollen, verteidigen müssen. Also schon in die Schulen und in die Kindertagesstätten gehen, um dort das eigene Mindset, die eigene Ideologie einzupflanzen, um sich dann möglichst treue Wähler später mal zu holen, weil das ist es doch, was es wirklich bedeutet. Ja? Man wird versuchen, schon frühmöglich die eigene Ideologie, diese Parteien haben ja eine sehr ausgeprägte Ideologie, die sie durchsetzen wollen, die schon in den Kindergärten den Kindern einzupflanzen. Grundsätzlich hier vielleicht mal gesagt, Thema Reichsbürger, jeder, der versucht, eine demokratische Staatsform umzustürzen auf nicht demokratische Art und Weise, den sehe ich genauso als Staatsfeind an. Ganz klare Sache. Jedoch muss man hier sehr genau unterscheiden, wo man die Linie zieht. Und diese Linie soll ja nicht nur zu gewaltsamen Umsturz mit Waffengewalt, beispielsweise wie es damals in der Türkei war, als mehrere tausend Soldaten, die Panzer hatten, Kampfhubschrauber hatten, Kampfflieger hatten, Helikopter, alles, da war ja alles dabei, mehrere tausend, da ging, glaube ich, dieser Coup nachher 48 Stunden in Ankara, ging noch ein bisschen länger, ist dann gescheitert, der hier sollte ja mit 3 bewaffneten Menschen geführt worden sein, das ist nicht zu legitimieren in keiner Weise, ich meine jedoch, das geht hier deutlich darüber hinaus, diese Geschichte, ja, dieses mit in den Schulen, in den Kindertagesstätten, da müssen wir präventiv schon reingehen, wir müssen also die Ideologie dort schon reinführen.
Ich meine, es ist gefährlich auf beiden Seiten. Also erstmal sollte der Staat gegen beide links- oder rechtsextremistische Aktionen genauso stark umgehen und dagegen halten. Aber was jetzt hier auch drin steht, und das ist das Entscheidende hier, dass Kritik, auch harte Kritik, möglich sein muss. Das sagt Ex-FDP-Innenminister Gerhard Baum, der sagt, bis hin zu dem Punkt, wo die Freiheit wirklich gefährdet wird, eine allgemeine Gesinnungsschnüffelei darf es deshalb nicht geben. Also, dass Menschen in der Lage sind, Kritik zu äußern und sich eine eigene Meinung zu bilden, mittels Internet, sozialen Medien auf beiden Seiten und nicht, dass eine Seite des Spektrums versucht wird, auszublenden oder politisch zu verfolgen. Ich glaube, das ist das Problematische daran. Das Hauptproblematische daran.
Ja, sehe ich auch so, vor allem auch, gegen wen es jetzt alles angewandt wird. Ich meine, wir haben hier nochmal damals, zu damaligen Zeitpunkt, Innenministerin Nancy Faeser, Zitat, militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unsere Gemeinwesen einstehen. Deswegen gehen wir auch mit aller rechtsstaatlichen Härte dagegen vor. Die harte Gangart werden wir fortsetzen, denn es geht um den Schutz unserer Demokratie. Ich darf jetzt aber nochmal darauf hinweisen, was Herr Kubicki gleichzeitig sagt von der FDP. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine sozialdemokratische Innenministerin selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Mit der Delegitimierung staatlicher Institutionen kann Kritik am Handeln staatlicher Akteure nahezu beliebig in die Nähe der Staatsgefährdung geschoben werden. Ja, und hier liegt das Riesenproblem. Es ist die Person, die vorgibt, uns vor etwas zu schützen. Es ist ein bisschen so wie der Dieb, der gerade irgendjemandem was aus der Tasche stiehlt und dann sagt, hey, schaut mal da drüben stiehlt gerade einer was. Ja, und alle gucken in die andere Richtung, während er seine Tat, die er jemand anderem vorwirft, selbst begeht.
Ich würde nochmal zu diesem Begriff Delegitimierung überschwanken. Da hat jetzt nämlich auch der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, sich dazu geäußert. Der sagt, Delegitimierung des Staates erlebe ich, wenn die Bahn nicht mehr funktioniert, Genehmigungen viele Jahre dauern, Kitas wegen Personalmangel zu sind und man sich nachts nicht mehr auf die Straße traut. Das soll heißen, steht auch hier Bild, wenn eine Regierung nach Belieben selbst definiert, welche ihrer Kritiker als staatsgefährdend einzustufen sind, ist unser Grundgesetz in höchster Gefahr und Willkür sind Tür und Tor geöffnet.
Das kann man nur so unterschreiben. Ja? Und auch hier wieder, Leute, ich hoffe, ihr erkennt das selber, was hier passiert. Das ist der älteste Trick aus der Trickkiste. Zu sagen, ich schütze euch alle, wir müssen jetzt diese quasi unsere Meinungsfreiheit und unsere Bürgerrechte einschränkenden Gesetze akzeptieren, um uns vor dieser größeren Gefahr zu schützen. Die da drüben, die Opposition, die Gefahr sind, ganz nebulös. Ja, jeder, der irgendwie was Komisches sagt, gefährdet unsere Demokratie. Deswegen müssen wir sie alle beobachten lassen. Vom Inlandsgeheimdienst, man muss sich das mal vorstellen. Ja, und ich bin sehr froh, dass auch jetzt ein Teil der Presse das ganz klar so benennt, als höchste Gefahr für unser Grundgesetz.
Ich glaube, was du auch vorhin vorgelesen hast zu dem Zitat von Nancy Faeser, dass früh eingegriffen werden soll. Ich kann nachvollziehen, dass es wichtig ist und ich sehe da auch den Punkt, der ist auch valide, früh einzugreifen, in dem Sinne zu erklären, wie wichtig die Demokratie ist. Aber darin, da geht es dann meiner Meinung nach für mich darum, auszuführen, wie wichtig es ist, dass ein offener Diskurs zwischen beiden Seiten stattfindet und damit die Demokratie gefördert wird. Nicht damit, dass eine Seite als böse oder schlecht oder ja, böse dargestellt wird und nur diese eine Seite gefördert wird und der Diskurs verwehrt wird mit der anderen Seite. Ich glaube, das ist wichtig hervorzuheben und zu fördern. Und das ist der maximale Eingriff meiner Meinung nach, den die Regierung da präventativ machen sollte, ganz klar auszuführen, was wichtig ist an einer Demokratie, und zwar Pluralismus, Meinungsfreiheit, offener Diskurs.
Auch auf härtestem Maße, auch wenn es für manche unter die Gürtellinie geht oder sich einer auf den Schlips getreten fühlt, das muss man aushalten. Wenn man es nicht aushält, dann muss man sich selbst sagen, ich bin der Demokratiefeind, dem ich den anderen vorwerfe zu sein. Ich bin es selbst, ja? Weil das sind demokratische Diskurse und dass wir uns heutzutage, und Gott sei Dank unterhalten wir uns darüber und Gott sei Dank können wir uns noch darüber unterhalten und auch Gott sei Dank ist es so, dass andere Parteien hier Sturm laufen dagegen, da bin ich sehr, sehr froh. Es würde mich noch viel mehr beängstigen, wenn sie jetzt plötzlich alle auf einer Linie wären. Ja? Es sind halt aktuell gerade wieder darum die Ampelpartei, die sich immer so als Schütze der Demokratie hervortut, aber selbst gleichzeitig massiv daran arbeitet, diese für uns alle einzuschränken und uns in einen de facto DDR-Zustand zu bringen, der als von allen als Diktatur angesehen wird. Und was ich hier auch noch sehr interessant finde, ist, wie weit das ausgebreitet werden kann. Hier steht nämlich auch, aber notfalls kann man den Blickwinkel ja deutlich erweitern, also auf mehrere Leute bringen. Man kann also deutlich mehrere Leute in den Fokus des Verfassungsschutzes bringen, etwa auf Journalisten wie den ehemaligen Spiegelchef und heutigen Weltherausgeber Stefan Aust. Der wird nach kritischen Äußerungen zur deutschen Klimapolitik im Netz bereits als potenzieller Klimawandelleugner und Verschwörungsideologe attackiert und auch der ARD-Satiriker Dieter Nuhr macht sich regelmäßig über Klimaaktivisten lustig. Auch ein Fall für Faeser und Haldenwang? Fragezeichen. Wir blenden mal kurz dieses Video ein, um das es geht, von Stefan Aust.
Wenn wir in Deutschland den CO2-Ausstoß durch Autos, Fabriken, durch das Ausatmen von Menschen, durch Tiere auf Null bringen würden, würde das am Klima überhaupt nichts ändern. Und die große Frage ist, welche Rolle CO2 überhaupt dabei spielt. Aber der Anteil von CO2, den die Deutschen produzieren, ist so gering, weltweit gesehen, dass es vollkommen lächerlich ist, was die da die ganze Zeit machen. Eben der Planet ändert sich und er hat sich immer geändert und auch Klimawandel hatte es schon immer gegeben. Ungefähr 1000 Jahre zurück gab es eine Wärmeperiode, als die Wikinger Grönland besiedelt haben, haben sie sogar Ackerbau betrieben. Dann gab es das römische Optimum während des Römischen Reiches. Es hat immer Schwankungen gegeben und inwieweit die tatsächlich mit CO2 zu tun haben, das ist nicht so sicher, wie alle Leute glauben.
Ja, hier sieht man im Endeffekt schon, um was es geht, wer sich also kritisch äußert. Und das ist eben die große Gefahr, ja, wenn es ein Narrativ gibt, das vom Staat vorgegeben ist, so nach dem Motto, wir haben uns darauf geäußert, alle Wissenschaftler sind sich einig, alle Experten sind sich einig, jeder, der das nicht so sieht, ist ein Spinner. Das ist ja schon die bisherige Richtung, in die es gegangen ist. Die sind alle unseriös, das sind Spinner, die leugnen irgendwas. Und jetzt geht man noch weiter und sagt, man kriminalisiert diese Menschen. Das sind Aufrührer möglicherweise, die staatliche Harmonie irgendwie Gefahr bringen. Ja, und gegen die muss man dann vorgehen und gegen die muss ermittelt werden. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich kann nicht oft genug das aussprechen, wie gefährlich das ist. Kian, es gibt aber auch ein Gesetz noch auf der europäischen Ebene, welches durchgegangen ist. Und jetzt gehen wir mal raus aus dem reinen Geschehen der Bundesrepublik Deutschland hin zum sogenannten DSA, dem Digital Service Act.
Ja, davon habe ich auch schon gehört. Digital Service Act, da ging es oder geht es, und dieses Gesetz besteht schon auf EU-Ebene, um das Risiko oder die Sicherheit im Netz, den Schutz der Nutzer, vor allem durch die Plattformbetreiber, durch aber auch Falschinformationen und Hassrede. Und da erinnere ich mich, erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch, als ich in Davos war, haben wir das ja mitbekommen beim WEF. Da hat ja von der Leyen falls du dich noch erinnerst, sich stark dazu geäußert.
In ihrer Eröffnungsrede war das, wir blenden das gleich mal ein.
The sobering reality is that we are once again competing more intensely across countries than we have in several decades. And this makes the theme of this year's Davos meeting even more relevant: rebuilding trust. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. This is a time to drive global collaboration more than ever before. This requires immediate and structural responses to match the size of the global challenges. I believe it can be done, and I believe that Europe can and must take the lead in shaping that global response.
Das größte Problem ist heutzutage nicht mehr der Klimawandel, sondern Disinformation and Misinformation. Kian, erinnere dich, wir saßen damals da und ich habe schon gesagt, warte ab, jetzt kommt das, wird das ausgerollt. Das ist der offizielle Ausruf des WEF zur Zensur. Unliebsame Meinungen, also Meinungen, die gegen das Narrativ gehen, gegen das, was die durchbringen wollen, gegen ihre Agenda, die wird man jetzt versuchen zu zensieren. Und man sieht auch zum Thema Digital Service Act, der übrigens seit dem 17. Februar 2024 EU-weit vollumfassend anwendbar ist, die Webseite der Bundesregierung schreibt, Zitat, das Gesetz über digitale Dienste zielt auf ein sicheres und verantwortungsvolles Online-Umfeld ab. Die Vorschriften im Gesetz über digitale Dienste sind ein einheitliches gemeinsames Regelwerk für die gesamte Europäische Union. Das Gesetz über digitale Dienste erleichtert die Entfernung illegaler Inhalte und schützt die Grundrechte der Nutzer. Entfernung illegaler Inhalte, damit Zensur. Hierunter fällt auch die Redefreiheit im Internet. Für große Online-Plattformen und Suchmaschinen, die monatlich mindestens 45 Millionen aktive Nutzer erreichen, gelten besondere Sorgfaltsforderungen, wie zum Beispiel die Pflicht zur Risikoanalyse und Risikominimierung. Dazu sollen illegale Inhalte auf Plattformen besser bekämpft werden. Dies betrifft neben Hassrede beispielsweise auch gefälschte Produkte, die zum Kauf angeboten werden. Klingt ja erstmal gut. Online-Anbieter sind zum Beispiel Social-Media-Plattformen. Für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen gelten besondere Vorschriften, weil diese besondere Risiken für die Verbreitung illegaler Inhalte und für Schäden in der Gesellschaft bergen.
Also ich muss sagen, grundsätzlich DSA, dass die großen Plattformen und Suchmaschinen und Hostingdienste verantwortlich gemacht werden können und auch den Druck haben durch so ein EU-weites Gesetz, dass sie verantwortlich gemacht werden können für illegale Inhalte, dass da wirklich auch was passiert. Ich finde, das ist erstmal etwas Positives. Den Punkt, den ich persönlich daran kritisiere, weil ich finde, es ist keine Zensur, wenn illegale Dinge entfernt werden, Dinge, die ganz klar gegen das Gesetz gehen, sei es die Verbreitung von irgendwelchen privaten Inhalten, anstößigen Inhalten, Dinge, die einfach gegen das Gesetz laufen. Da sollte eingegriffen werden, da sollte auch Druck bestehen, dass der Plattform nicht einfach ein offenes Ende, ein schwarzes Loch ist. Etwas Illegales ist online über dich oder mich und du hast niemanden, den du erreichen kannst. Der Plattform ist es eh egal, die sitzt irgendwo im Ausland und der EU, der Staat macht da gar nichts. Aber ich finde, die Gefahr darin liegt, dass dann da auch wieder Begriffe wie Hassrede oder Desinformation schwammig definiert werden. Und das eben dann rechtliche Unsicherheit schafft und dann dazu führen könnte, dass Plattformen im Zweifel auch legale Inhalte vorsorglich löschen, um eben diese Sanktionen da im Nachhinein von der EU zu entgehen. Und das ist dann auch wieder ein Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Wir sehen ja schon die gelöschten Inhalte seit Ende September 2023. Hier gibt es verschiedene Beispiele. Auf Instagram sind das gut 5,2 Millionen Inhalte und auf TikTok, halte ich fest, über 208 Millionen. Ich meine, diese Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass auf TikTok grundsätzlich, TikTok hat ja einen chinesischen Hintergrund, ja, die Chinesen sind ja noch deutlich weniger zimperlich, was Zensur angeht, über 208 Millionen. Das ist also ein Vielfaches dessen, was auf Instagram ist und das kriegen wir ja auch immer wieder mitgespiegelt. Also wenn es mal heißt, dass irgendwelche Kanäle, irgendwelche Videos gelöscht werden, dann ist es auf TikTok. Die am meisten gemeldeten Richtlinienverletzungen sind dabei laut der EU-Datenbank erstens Umfang des Plattformdienstes, das weiß ich nicht, was das bedeutet, zweitens illegale oder schädliche Rede, also jemand, der irgendetwas Schädliches sagt, was auch immer das bedeuten soll, das finde ich schon sehr komisch, wenn wir gleichzeitig von Meinungsfreiheit sprechen. Drittens, unsichere und/oder illegale Produkte und viertens, pornografische Inhalte. Ganz klar, auch hier muss man differenzieren, wo Pornografie beispielsweise für Kinder zugänglich ist, was ja sowieso viel zu leicht zugänglich ist. Ja, gehst du auf irgendeine Seite, gibst an, ich bin 18 Jahre alt, drückst einfach den Knopf. Das kann quasi jedes Kind machen und kommst dann an schwerste oder härteste pornografische Inhalte. Ich finde, da sollte viel mehr getan werden. Und was solche Themen angeht oder wenn es irgendwie Videos sind, mit wo Exekutionen gezeigt werden oder Krieg, ich meine, Fakt ist, das kannst du teilweise bei YouTube heute noch anschauen, Kampfszenen aus der Ukraine und aus anderen Ländern, da wäre ich auch dafür, dass hier krasse Gewalt, krasse Darstellung von roher Gewalt, also auch pornografische Inhalte, deutlich der Zugang zu Jugendlichen deutlich erschwert wird.
Genau, und das ist halt, also das Gesetz ist zum einen dann wichtig, dass es ausgeführt wird und vielleicht auch mehr, deutlich mehr und penibler ausgeführt wird, aber dann in anderen Teilen so stark auslegbar, dass du dann potenziell dazu kommen kannst, dass Dinge vorsorglich gelöscht werden, einfach nur auf Anfrage an die Plattform, die dann einen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellen. Da würde ich auch mal gerne hier ein Zitat vorlesen. Und zwar, nach Artikel 34 des DSA haben die Plattformen nicht nur rechtswidrige Einträge zu löschen, sie sollen bei der Überprüfung der Einträge auf deren Löschungsbedürftigkeit ihr besonderes Augenmerk auf kritische und auf nachteilige Einträge legen. Die sogenannten Erwägungsgründe zum DSA verdeutlichen, dass demokratiefeindliche Anliegen der Kommission nach Nummer 5 sind nicht nur rechtswidrige, sondern auch anderweitig schädliche Informationen zu löschen. Nach Nummer 84 sollen sich die Plattformbetreiber auch auf nicht rechtswidrige Informationen konzentrieren. Sie sollen verhindern, dass irreführende und täuschende Inhalte, einschließlich Desinformation, verbreitet werden. Der Begriff Desinformation ist in dem DSA aber nirgends definiert. Die Kommission hat in dem Begriff im Jahre 2018 nachweislich falsche und irreführende Informationen gesehen. Da ist dann auch wieder das Problem, wer weist das nach? Wie wird es definiert? Wie wird es ausgelegt? Ich habe jetzt hier aus Cicero zitiert. Und das ist dann eben ein Eingriff direkt, wo du sagst, nee, das ist Desinformation, das wird jetzt zensiert, das wird runtergenommen, auch wenn es nicht rechtswidrig ist. Und auch wenn es nur reine Meinungsäußerung ist.
Ja, ganz klar. Und es ist eben immer ganz bewusst so, wenn ich viel Spielraum lasse, dann mache ich das, um ein Gesetz bewusst nachher gegen möglichst viele Menschen und möglichst viele unterschiedliche Themen abzudecken. Dass ich also ganzheitlich gegen alles und jeden vorgehen kann. Ich definiere es nur ganz bewusst sehr spezifisch, wenn nur eine bestimmte Gruppe als Ziel vorgenommen wird. Und das ist, ich sage das immer wieder, das ist George Orwell live, wie es viele Leute erleben, auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene jetzt, ja. Hier geht es, wenn du mich fragst, Kian, darum, wir erleben einen Systemwandel in ganz Europa aktuell. Es ist einfach so, dass aufgrund der Politik der letzten Jahrzehnte, der Veränderung gesellschaftlich, der Veränderung im Sicherheitsgefühl, was geografischen Wandel angeht, dass immer mehr Länder nicht mehr dazu tendieren, die Stimmen, also die Wähler, die Stimmen der linken Parteien zu geben, sondern wieder konservativer werden, rechtskonservativ, rechtspopulistisch, whatever. Aber eben alles im demokratischen Diskurs und das alte System versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass das neue System an die Macht kommt. Und dieses Mittel, das sie jetzt eben nutzen, geht jetzt schon weit über das, was man als rechtsstaatlich bezeichnen kann, hinaus. Man versucht es jetzt quasi mit dem Geheimdienst, mit den Behörden, das Andersdenkende, ja, gegenüber von links steht rechts. Beide Richtungen sollten an sich, wenn sie nicht extrem sind, völlig legitim sein, dass man versucht, das zu bekämpfen und in eine Richtung zu polen, dass es quasi gar nicht mehr möglich ist, dass diese anderen Parteien noch mehr an Macht zugewinnen. Und das ist für mich, wenn ich mir das so anschaue, ist das für mich ganz klar der eigentliche Zweck. Man kann hier auch ein Zitat vorlesen, folgende Aussage von Familienministerin Lisa Paus auf der Fachkonferenz zum Demokratiefördergesetz im Jahr 2022, Zitat, wir müssen uns vor Rechtsextremen, vor rassistischen, vor antisemitischen und anderen demokratiefeindlichen Akteuren und Gruppierungen besser wappnen als bisher. Das Demokratiefördergesetz ist ein wirklich wichtiger Baustein, um Menschen zu unterstützen, die sich rassistischen, rechtsextremistischen und demokratiefeindlichen Bedrohungen entgegensehen. Linker Extremismus wird als Gefahr tendenziell heruntergespielt. Ja? Da geht es gar nicht darum. Und das könnte ja vielleicht daran liegen, dass diese Leute, die diese Gesetze machen, sich selbst dem Linksextremismus sehr nahe sehen. Wenn wir uns hier mal ein direktes Beispiel nehmen wollen. Nancy Faeser schrieb beispielsweise für das Magazin Antifa, welches vom Bundesausschuss der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA, herausgegeben wird. Eine in der Vergangenheit viele Male vom deutschen Verfassungsschutzbehörden als linksextremistisch beeinflusst eingestufte Organisation. Ich möchte das hier mal nur in den Kontext stellen. Man stelle sich vor, ein aktueller deutscher Minister oder eine Ministerin würde Artikel in rechtsextremen, quasi in Nazi-Magazinen herausgeben, dann wäre die oder der Person am gleichen Tag nicht mehr Minister. Vielleicht heute nicht mehr, aber früher, wo es noch Rücktritte gab bei Fehltritten, da war das so. Das ist quasi undenkbar. Gleichzeitig ist man scheinbar wieder auf der einen politischen Seite blinder als auf der anderen. Selbst die Verfassungsschutzbehörden haben sich offenbar über die Zeit mehr nach links orientiert. Präsident des Verfassungsschutzes Thüringen, Stefan Kramer, sprach 2023 von 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldewan, sagte 2023 im ZDF, umso wichtiger ist es, dass wir über diese Partei, gemeint ist die AfD, und ihre Bestrebungen aufklären, über das, was die Gefahr dieser Partei für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche Grundordnung ausmacht. Und natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht alleine der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Muss ich das mal vorstellen, was er da sagt? Nicht alleine sie sind dafür zuständig, die Umfragewerte einer demokratisch gewählten Partei zu senken. Okay.
Also ich persönlich muss mir sagen, ich will mich da gar nicht auf irgendeine Seite stellen. Für mich ist eigentlich nur wichtig, wenn man sich solche Gesetze anschaut, sich die Frage zu stellen, wem nützt dieses Gesetz mehr? Nützt es überhaupt etwas den Bürgern oder der Partei, die gerade, oder den Parteien, die an der Macht sind? Und ich finde, und da leite ich den Bogen wieder zurück zu Demokratie, was ist wichtig in einer Demokratie? Freier Austausch von Argumenten und echter Meinungspluralismus. Und der wird eher durch kritisches Denken und Medienkompetenz gefördert, als durch irgendwelche Verbote, die gesetzlich ausgeführt werden von den Parteien, die potenziell sogar an der Macht sitzen. Und egal, wie gut sie gemeint sind, das ist das Wichtige daran, weil diese Gesetze haben ja teils Passagen, Teil beispielsweise der DSA, die wichtig sind, aber dann auf der anderen Seite Dinge, die absolut entgegen der Gesetzmäßigkeit gehen, mit auch einer potenziell guten Absicht, Hass im Netz zu verringern, aber dann eben einen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellen, wo es dann schwierig ist, dagegen überhaupt anzukämpfen, weil gut, ist dann offline genommen von der Plattform, da ist dann der Druck gegenüber so einem Gesetz höher, als wenn sich da jemand in einer Supportanfrage meldet und sagt, hey, aber da ist doch gar nichts, was irgendwie illegal ist. Und das ist die große Gefahr und die dann auch vielleicht in irgendeiner Weise, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie gesagt, dieses Demokratieförderungsgesetz ist ein Entwurf, der ist noch nicht draußen. Und da geht es bisher, zumindest bisher, nur um diese Fördergelder, so wie ich das verstanden habe, noch nicht um noch mehr Implikationen in Sachen, dass beispielsweise ganze Kanäle offline genommen werden sollen, wobei das eben durch das DSA potenziell möglich ist. Aber ja, dass diese Regierungskritik, die eben Teil des der Bildung des Meinungspluralismus in einer Demokratie ist, dass das nicht mehr möglich ist. Das ist die Gefahr, die wir auslaufen.
Ganz richtig. Und wie soll man bitte Kritik üben? Ja? Wenn man denn noch vorgibt, dass Kritik überhaupt noch erlaubt ist in der Demokratie, wenn man sich gleichzeitig delegitimiert, sobald man diese Kritik übt. Man darf natürlich die Kritik üben an der Opposition. Die sind falsch, die sind schlecht, die noch gar nichts mit den Regierungsentscheidungen zu tun haben, die wollen die Demokratie abschaffen, aber gleichzeitig die sie abschaffen wollen, ganz offensichtlich, wie es viele andere Leute auch sehen, wie es Verfassungsschützer jetzt mehrmals, wie wir gelesen haben, ausgesagt haben, die darf man nicht kritisieren, weil man sich sonst delegitimiert. Das ist wirklich, ja, wenn man da vielleicht was mitgeben will an die ganzen Leute, welche das jetzt gesehen haben, schaut bitte selbst hin und prüft das selbst. Das ist ja uns so wichtig. Meinungspluralismus ist eines der wichtigsten Dinge. Deswegen sollten wir hier, wenn wir schauen, immer rüberschauen zu unserem kleineren Nachbarn, die liebe Schweiz, das letzte Land, wo es noch echte, direkte Demokratie gibt in Form eines Volksentscheides. Ja, in diesem Wort steckt schon alles drin, das Volk entscheidet. Das, was es eigentlich sein sollte. Und die Staatsdiener, die Politiker, sind eigentlich die Diener des Volkes. Ja? Das ist es eigentlich, um was es geht, Leute. Und nicht, es darf keine Kritik mehr geübt werden, weil die Menschen so unzufrieden sind, dass immer mehr kritisieren und das dann wiederum als Gefahr der aktuell ja, herrschenden Partei angesehen wird, die dann mit Gesetzen kommt, die eigentlich gegen die Opposition gemacht sind, weil die Demokratie abschaffen wollen, während man selber nicht mehr frei seine eigene Meinung äußern kann und nicht mehr kritisieren kann.
Man muss fairerweise sagen, dass jetzt zum Demokratiefördergesetz, haben wir auch schon mehrfach gesagt, nicht nur die Medien dagegen stehen, sondern auch eben einzelne Parteien. Beispielsweise hat sich im Frühjahr 2023 seit der ersten Lesung die FDP dem Ganzen gegenüber quergestellt. Da sagt zum Beispiel Bundestagsabgeordneter Max Mordhorst, das Demokratiefördergesetz wird in dieser Form nicht kommen. Ich hatte von Anfang an Zweifel, denn die Demokratie kann man weder verordnen noch sich mit Geld zurecht fördern. Zudem haben wir kein Geld für gesetzlich festgeschriebene Förderung, unter anderem von linken NGOs übrig. Zu Recht würden Steuerzahler uns dann den Vogel zeigen. Oder der Tagesspiegel schreibt zum Beispiel, die FDP plädiert für eine Extremismusklausel, um auszuschließen, dass linksradikale Formierungen bedacht werden. Eine solche Klausel ist aber bisher nicht vorgesehen. Sowohl Paus als auch Innenministerin Nancy Faeser haben sich für den Entwurf in der derzeitigen Form stark gemacht. Also für die jetzige Fassung.
Also für die Fassung ohne Klausel, mein Lieber, ja. Ohne. Sie wollen also verhindern. Paus und Faeser wollen verhindern, dass es quasi damit untersagt wird, es nicht an Linksextremisten zu geben, die Gelder. Also genau das, was sie vorgeben zu sagen bei der rechten Seite. Sie geben ja vor, wir müssen uns vor den Rechtsextremisten schützen. Gleichzeitig wollen sie nicht, dass überprüft wird, dass das Geld nicht auch an Linksextremisten geht. Auch hier, da wird die Maske runtergenommen. Ich muss hier immer wieder durchatmen, weil es mir einfach sehr klar ist, wie gesagt, ich lebe in diesem Land und ich beobachte das immer mehr und das tun ja sehr viele Leute. Schreibt das auch gerne mal rein, teilt dieses Video, Leute. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, vielleicht eines der wichtigsten Podcasts, die wir bisher gemacht haben. Das betrifft uns alle Menschen. Ja? Die Menschen müssen sehen, was hier passiert, wie wichtig das ist, dass wir uns weiterhin, und zwar egal in welcher Meinung, egal ob ihr unserer Meinung seid, eine andere Meinung habt, ihr wisst, wenn ihr uns kennt, wie wir da drauf sind, jeder soll frei seine persönliche Meinung äußern können, ohne Furcht vor Repressalien zu haben. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann können wir nicht gleichzeitig behaupten, dass wir noch in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit leben.
Und man sollte sich auch die Frage stellen, worin sollte sich die Regierung überhaupt einmischen? Sollte sie sich hier überhaupt drin einmischen und versuchen, in irgendeiner Weise eine der beiden Seiten zu fördern? Sollte sie überhaupt die Macht haben, sich potenziell einzumischen? Sollte so etwas durch die Gesetze und dann Gerichte entschieden werden und nicht über die Regierung? Wohlgemerkt, alle 4 Jahre ändert sich diese. Das heißt, es geht hier gar nicht nur um die jetzige Regierung, auch wenn die jetzige Regierung eben die ist, die das hier so in dieser Form einbringen möchte, aber eben auch dahingehend, was als Gesetz unter einem guten Vorwand eingebracht wird, aber dann am Ende potenziell sehr, sehr negativ mit negativen Konsequenzen ausgenutzt werden kann. Und da ist es ganz wichtig, hier eben diesen offenen Diskurs zu haben. Ich persönlich habe ganz klar meine Meinung gesagt, ich stehe hier absolut und Philipp auch nicht, gar nicht auf der Seite von irgendeinem Extremisten. Wir sehen das so, dass beide Seiten gleichermaßen behandelt werden und fragen uns eben, inwiefern überhaupt hier der Eingriff stattfinden sollte, wo diese Förderung in diesem Ausmaß überhaupt stattfindet oder potenzielle Zensur, die über das Gesetz hinausgeht, über beispielsweise DSA. Das ist das, was für uns wichtig ist. Aber Leute, macht euch da eure eigene Meinung. Recherchiert zu dem Thema. Ganz wichtig, hier im Diskurs. Und auch eure Meinung in den Kommentaren dazulassen, dass wir wissen, was ihr dazu denkt. Philipp, was sagst du? Abschließend nochmal.
Abschließend ganz wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, Kian. Auch danke, dass du dich hier klar dazu geäußert hast. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Deswegen teilt dieses Thema und diskutiert darüber. Ja? Diskutiert über solche Themen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur wenn wir sie in den Mittelpunkt schieben, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie wichtig, wenn man ein echter Demokrat, eine echte Demokratin ist, wie wichtig es ist, dass wir weiterhin frei und offen, auch sehr kritisch unsere Meinung äußern dürfen in diesem Land. Danke sehr.
Dann, Freunde, würde ich mich bedanken, Philipp, für den Podcast. Wichtiges Thema. Und dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.